Ja, für alle, die ich noch nicht persönlich begrüßen konnte, ich wünsche euch ein ganz gesegnetes neues Jahr, auch euch online, die ihr dabei seid. Echt cool, dass ihr wie fast jeden Sonntag wahrscheinlich zuschaut, sind so viele Menschen, die online dabei sind. Wir haben heute unseren Visionssonntag. Letzten Sonntag haben wir Danke-Sonntag gehabt und jetzt kommt die gute Tradition, wir geben einen Ausblick. Und die Frage ist, warum betonen wir in unserer Kirche das Thema Vision? Warum ist uns Vision so wichtig? Ich hatte mit Vision gar nicht viel zu tun. Ich bin ja von meiner Ausbildung her Naturwissenschaftler und will immer mit Fakten zu tun haben, mit bodenständigen Dingen. Und für mich waren Menschen, die von Visionen sprachen, oft so Träumer. Ja? Also so im Sinne von, ja, die schweben so 80 Meter über dem Boden, haben es aber noch nicht ganz verstanden, wie sie ihre Träume auf die Erde kriegen, wie das dann auch Wirklichkeit wird. Und dann dachte ich, Träumerei bringt mich nicht weiter, also haben wir mit Visionen eigentlich nichts zu tun. Ich sehe das heute anders, denn wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sehen wir schon, ja, bevor die erste Gemeinde entstanden ist, an diesem Pfingstereignis und viele, viele hundert Jahre vorher, dass Gott davon spricht, dass Menschen Visionen haben werden. Göttliche Eingebungen, eine Vision ist einfach ein Bild, was du siehst, wenn du wach bist, wenn du durch die Gegend gehst und auf einmal vor deinen Augen etwas siehst. Und wir werden Träume haben. Das ist das, was dann in deinem Schlaf passiert. Und das werden nicht irgendwelche komischen Träume sein, die nur die Verarbeitung deines Alltags widerspiegeln, sondern es sind Träume, die Gott uns im Schlaf gibt, mit denen er uns etwas zeigt und offenbart. Und diese Dinge helfen uns, auf dem Weg zu bleiben und nicht über unser eigenes Leben zu stolpern. Denn wir lesen in den Sprüchen, dass ein Volk oder Menschen, die ohne Vision Gottes sind, über sich selber fallen und am Ende das Ziel nicht erreichen. Und wir erleben das ja überall. Du brauchst ja nur in die Weltgeschichte zu schauen. Menschen haben vielleicht Visionen, manchmal sind es dann eigene Dinge und sie führen sie nicht dahin, wo das Leben ist, wo Dinge aufgebaut werden, wo Dinge erneuert werden, sondern wo am Ende Dinge zerstört werden. Und wenn du dich an den letzten Sonntag erinnerst, dann haben wir ganz viel von der Güte Gottes im Leben von Einzelnen gehört. Und mich persönlich bewegt es immer wieder zu hören, wie Gott Menschenleben verändert und wie er hineinredet, wie er Menschen ja aus einer aussichtslosen Situation auf einmal auf eine neue Ebene hebt, in eine neue Situation hineinbringt, wo viel Leben ist. Menschen werden verändert und es ist einfach lebenswert, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Wir haben in Johannes 10, Vers 10 einen Bibelvers, den ich sehr liebe und den wir auch sehr mit dem Namen unserer Kirche verbinden, nämlich der Live-Kirche. Dort heißt es, der Dieb hat nur ein Ziel. Er will stehlen, töten und zerstören. Ich aber bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Das sagt Jesus Christus selber in Johannes 10, Vers 10. Und ich glaube, über den ersten Teil brauchen wir uns gar nicht so, ja, ich sag mal, so viel Illusionen zu machen. Das ist ja gang und gäbe, das umgibt uns. Wir leben in einer Welt voller Zerstörung, in einer Welt voller Kriege, voller Hass, voller Neid, wo auf der einen Seite Dinge aufgebaut werden, auf der anderen Seite reißen andere Menschen das wieder ein. Und das, was wir oft glauben ist, dass Gott dafür zuständig ist, dass Gott schuld ist an all diesem Übel, dass Gott schuld ist an der Not, dass Gott der ist, der uns beraubt, dass wenn wir in die Kirche gehen, unser Leben verlieren, weil wir dann, weiß ich nicht, den ganzen Tag beten müssen, nett sein müssen, irgendwie gute Dinge tun und. Aber das steht hier gar nicht. Da steht nicht, dass Gott zerstört und dich bestiehlt, dich tötet, dich letztlich ausraubt, sondern das ist der Feind Gottes, der das tut. Das ist Satan, der diese Dinge tut. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben im Überfluss. Der Feind ist es, der unser Leben zerstört. Und wenn du keine Lebensfreude hast, wenn du glaubst, dass du nicht in einem Leben bist, das lebenswert ist, dann solltest du dich mal fragen, wem du nachfolgst. Folgst du dem nach, der klaut und stiehlt und dich vielleicht vollballert mit Lügen? Ja, das ist eine Eigenschaft Satans, sagt das Wort Gottes. Er ist ein Vater der Lüge. Er ist derjenige, der uns den ganzen Tag irgendwie eingibt. Ja, Gott, der kann ja mit dir nicht zufrieden sein. Oder dein Nächster, der will dich ja nur betrügen oder das oder jenes. Und dass wir lauter schlechte Gedanken haben, dass wir schlechte Gedanken über uns haben, über andere, über die Welt, über die Politiker, über die Lehrer, über die Eltern, über ich weiß nicht was. Lauter schlechte Gedanken. Aber Jesus ist genau das Gegenteil. Er ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Und die Frage ist, wo suchst du? An welcher Stelle suchst du das Leben? Und das ist der Ausgangspunkt auch für alle Visionen, von der wir reden. Von dem, was wir letzten Sonntag gehört haben, da haben wir nur gehört, dass Menschen sagen, ich war vielleicht in einer ausweglosen Situation, aber dann ist mir Jesus begegnet. Und Jesus hat Leben gebracht. Jesus hat Dinge verändert. Jesus ist gekommen und hat Dinge in meinem Leben neu gemacht. Und es lohnt sich, diesen Gottesdienst nochmal anzuschauen, immer wieder. Und ich mach einfach ein bisschen Werbung für unseren YouTube-Kanal der Live-Kirche und auch unsere Webseite. Du kannst einfach gottesdienst.online eingeben und dann bist du schon auf der Seite, wo du all diese wunderbaren Dinge sehen kannst. Und ich möchte davon sprechen, von Vision als etwas, was von Gott ausgeht. Gott sieht Dinge, die wir noch nicht sehen. Er sieht dein Leben, wie es auf einem neuen Level ist, wie es nicht in Zerstörung ist, wie nicht mehr Lügen dich leiten, sondern wie auf einmal seine Wahrheit dich leitet, wie sein Friede dich leitet, wie die anstatt Krankheit Heilung in dein Leben kommt, anstatt Schuld Vergebung in deinem Leben ist. All das sieht Gott schon und das beschreibt er in seinem Wort. Und Jesus ist ein richtiger Vorreiter für uns und ein Vorbild darin, Dinge zu sehen, die vielleicht nicht jeder sieht. Und ich nehme uns einfach mal mit in einen kleinen Bibelabschnitt aus dem Matthäusevangelium im 9. Kapitel. Ich lese zwei Verse ab Vers 35 und ab Vers 36. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat zwei Dinge gesehen, das Äußere und etwas, was über das Äußere hinausgeht. Jesus ist durch die ganzen Orte gezogen, auch in die hintersten Dörfer und Orte da, wo vielleicht nicht, die nicht immer in der Zeitung stehen, die nicht so populär sind, wo man denkt, ach, das ist irgendwie hinter Tupfingen. Dort ist Jesus auch hingegangen. Er zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend und er lehrte. Er verkündete die Botschaft und er hat sich den Einzelnen zugewandt. Er hat den Einzelnen gesehen, die Menschen, die kamen. Und die in großer Menge kamen. Also wenn ihr da mal lest, dann seht ihr, dass Jesus quasi ein Promi war. Und überall, wo er aufgetaucht ist, waren Scharen von Menschen. Die kamen aus allen umliegenden Orten. Und die sind ihm teilweise hinterhergezogen. Ja, wie so bei so einem Swiftie-Konzert oder sowas, wo die einfach hinterherziehen und von einem Konzert zum nächsten gehen. So sind sie Jesus hinterhergezogen und waren auf seinen Konzerten, auf seinen Veranstaltungen da, wo er war. Und er hat die Kranken geheilt. Er hat diejenigen, die belastet waren, hat er frei gemacht. Er hat Menschen Vergebung zugesprochen. Aber er hat mehr gesehen. Und das ist die Vision, von der ich reden möchte. Wir brauchen immer ein Bild, was wir sehen, damit wir in Bewegung kommen können. Jesus hatte Mitleid mit den Blinden, mit den Gelähmten, mit den Kranken. Aber er hat auch die geistliche Verlorenheit gesehen. Er war besorgt über die ganze Menschenmenge und hat gesagt, diese Menschen verstehen gar nicht, in welch einem Elend sie sind. Die Kranken, die zu mir kommen, die kapieren, dass sie körperliche Leiden haben. Aber keiner von denen sieht, in welch einem Desaster, in welchem innerlichen Desaster sie leben. Es war ihnen gleichgültig. Und Jesus sagt, sie waren erschöpft, hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses Wort, was wir dort so finden, ist so, die waren ausgepowert. Und ich glaube, das Wort ausgepowert ist heute allgegenwärtig. Menschen sagen immer, ich kann nicht mehr, ich bin ausgepowert, ich bin durch, ich habe es hinter mir. Ja, ich bin im Burnout oder in der Depression oder wo auch immer. Und Jesus sieht das schon, bevor die Menschen es selber gemerkt haben. Sie waren erschöpft, ermüdet, verängstigt. Und sie haben nicht verstanden, dass Jesus mehr bringt als nur äußerliche Heilung. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus eigentlich gekommen ist, damit sie das Leben haben und Leben im Überfluss. Damit sie nicht mehr im Dunkeln leben, sondern im Licht. Damit sie nicht mehr verhungern, sondern jeden Tag vom Brot des Lebens essen können. Damit sie nicht mehr verdursten, sondern jeden Tag von dem Wasser des Lebens trinken können. Und er gibt noch mehr. Er sagt noch mehr. Sie sind wie Schafe, die keine Richtung haben, die keine Führung haben, die keinen Beschützer mehr haben. Und da kenne ich mich tatsächlich ein bisschen aus, weil mein Vater viele Schafe hatte. Und es kam öfter mal vor, dass ein Schaf nicht da war. Und dieses Schaf war oft in Lebensgefahr. Dieses Schaf wusste vorher nicht, als es sich von der Herde und vom Hirten entfernt hat, dass es in Gefahr ist. Das hat es gar nicht kapiert. Aber die Schafe, die mein Vater hatte, die waren auch dort, wo ein Fluss war, wo die Wupper lang geht. Und teilweise sind sie viel zu nah ans Ufer gegangen und dann saugte sich die Wolle voll und dann hingen die da so im Wasser und kamen nicht mehr raus. Oder sie haben sich im Gestrüpp verfangen und kamen nicht mehr raus. Was glaubt ihr, wie die sich gefreut haben, wenn der Hirte kam und sie aus ihrer desolaten Situation herausgeholt hat? Wenn Schafe ohne Hirten sind, sind sie in Gefahr, umzukommen. Und wir als Kirche, wir nehmen ja für uns in Anspruch, dass wir wissen, dass der gute Hirte für uns da ist, dass er jeden Tag mit uns ist, dass er uns führt. Und wenn du jetzt an deine Arbeitsstelle gehst, an deine Schule, vielleicht in deiner Familie davon erzählst, dann sagen die Leute, ach, hör mir doch auf mit diesem guten Hirten und mit diesem ganzen Kram da. Das interessiert mich nicht. Ich brauche das nicht. Mein Leben ist doch super. Mein Leben läuft doch. Was brauche ich diesen komischen Gott? Was brauche ich diesen Jesus? Und genau das hat Jesus gesehen. Menschen wissen gar nicht, dass sie ihn brauchen. Und deswegen ist es umso wichtiger, Jesus hat das gesehen und er hat die Einzelnen gesehen und hat gesagt, die sind so verloren, die gehen so auf dem falschen Weg und sie werden am Ende in ihr eigenes Verderben rennen. Und das, was wir letzten Sonntag berichtet haben, das hat mit unserer Vision zu tun. Wir sehen vor unserem geistlichen Auge, wie genau diese Menschen, die das selber noch nicht sehen, die das auch gar nicht für nötig halten, wie sie verändert werden, wie sie erneuert werden, wie sie neues Leben empfangen. Vision ist immer ein Bild, ein von Gott gegebenes Bild, was Leidenschaft in uns auslöst. Der, der die Vision empfängt, kommt auf einmal in Bewegung. Jesus hat das seinen Jüngern mitgeteilt und hat gesagt, schaut euch mal die Leute an. Die sind nicht nur äußerlich krank, denen fehlt das Wichtigste in ihrem Leben. Er gibt uns Einblick, er gibt uns Richtung, er zeigt uns, wo es lang geht. Das macht er für unsere Kirche, aber auch für uns persönlich. Not macht uns bereit, damit wir uns in Bewegung setzen. Die Vision lässt uns aber am Ziel ankommen. Du setzt dich nicht nur einfach in Bewegung, sondern du setzt dich in Bewegung in die richtige Richtung und du bekommst die nötige Energie und die nötige Motivation, um die Opfer zu bringen, die nötig sind, um von A nach B zu gehen, um von aus der Dunkelheit in das Licht zu gehen, um von der einen Situation in die andere zu gehen. Ein Riesenbeispiel im Alten Testament ist das Volk Israel. Sie war voller Not in Ägypten und haben rumgejammert und haben gesagt, wir wollen hier weg. Und als Mose dann gesagt hat, kommt, lasst uns gehen, da waren die sofort bereit zu gehen, weil die Not so groß war. Aber wenn ihr die Bibel lest, dann sehen wir, wie oft sie im Kreis gelaufen sind, wie oft sie die Orientierung verloren haben, wie oft sie nicht verstanden haben, was Gott tun will, wo Gott sie hinbringen will. Und Mose, Aaron, Josua, das waren diejenigen, die die Vision hatten und wussten, wir gehen ins verheißene Land. Wir gehen dahin, wo nicht Wüste ist, sondern wo Milch und Honig fließt. Und Jesus hat auch eine Lösung und ein Bild der Zukunft. Und er sagte zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Genau deswegen haben wir einmal im Jahr einen Visionsgottesdienst, um die Vision nicht nur an diesem einen Sonntag warm zu halten und lebendig zu machen, sondern um immer wieder auch Impulse zu geben und zu sagen, Gott hat ein verheißenes Land für dich und für uns und wir wissen, wo wir stehen vielleicht. Wir sehen die großen Dinge, die Gott gerade tut, aber wir können dir sagen, Gott wird noch mehr tun. Gott hat noch mehr vor. Er ist noch nicht am Ende mit uns. Nur weil wir jetzt durchs Meer gegangen sind und diesen Sieg feiern, heißt es noch nicht, dass wir da sind. Da sind noch viele Siege, die vor uns liegen. Da sind noch viele Begegnungen mit Jesus, die vor uns liegen. Und wir wollen dir heute ein bisschen zeigen, wo unsere Kirche steht und wo wir hinwollen. Wir wollen das auch konkret machen, dass du sagst, ach ja, das ist jetzt nicht nur so nett, der erzählt da von Israel und von Jesus, der damals da war, sondern im Grunde erzählt er von mir. Er erzählt etwas, was meine Familie, was mich betrifft. Wir können nicht auf der einen Seite um Erweckung beten und dass Menschen um uns herum die Gegenwart Gottes erleben und dann uns nicht in Bewegung setzen und dann nicht in diese Richtung gehen. Das funktioniert nicht. Gott setzt immer auf unsere Mitarbeit. Das sagt er hier. Und er sagt, deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Gott sieht die Ernte. Gott sieht, wie reif alles ist, wie viele Menschen gepflückt werden könnten. Und er sagt, es sind zu wenig Arbeiter da. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das ist das Erste, womit wir immer starten, auch in diesem Jahr mit Gebet. Wir kommen gerade aus einer Gebetswoche heraus, in der wir Gott gesucht haben, in der wir genau das getan haben und gesagt, wir haben schon mal angefangen, für Arbeiter zu beten, für dieses Jahr. Und wir werden nicht aufhören, das ganze Jahr weiter zu beten, bis wirklich so viele Arbeiter da sind, dass dieses Feld, was Gott uns gegeben hat, dass wir das abernten können. Wir sind zuständig für Säen, wir sind zuständig fürs Bearbeiten und wir sind auch zuständig fürs Ernten. Das ist nicht Gottes Sache. Jesus hat nicht gesagt, ach wisst ihr, ich gebe euch hier mal jetzt so ein paar Eimer voll Samen und dann geht ihr mal rum und streut das aus und ich ernte dann anschließend. Sondern er hat gesagt, es sind zu wenig Arbeiter da und bitte, bitte betet dafür, dass mehr Arbeiter in sein Erntefeld gehen. Wir haben jetzt einige sehr praktische Beispiele und Beiträge, die euch zeigen, wo wir stehen, was Gott Großes getan hat und wo wir Arbeiter brauchen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Unterstützung brauchen, damit das passiert, was Jesus sieht, dass die Menschenmenge nicht mehr planlos durch die Gegend rennt, dass die Menschen nicht nur auf ihr Äußerliches schauen, sondern dass ihr Inneres verändert wird und sie sich auf den Weg machen. Und wir fangen an mit unserer Jugendgruppe Neon. Wir werden gleich hier das Jugendleitungsteam vor uns haben, zumindest drei Fünftel von dem Jugendleitungsteam, weil zwei sind krank zu Hause, die anderen sind dann hier. Und bevor die auf die Bühne kommen, schauen wir mal ganz kurz rein, was hier so jeden Freitag und auch weit darüber hinaus passiert, damit ihr mal einen Eindruck habt. Film ab.
We will sing, we will liebe es, zu Neon zu gehen, weil ich es liebe, mit meinen Freunden Gott zusammen zu loben und zu preisen. Und weil ich durch Neon neue Freundschaften gefunden habe, die mein Leben einfach komplett bereichern.
Wenn man die Präsenz von Jesus nirgendwo anders so doll spürt wie in dieser Gemeinschaft.
Bei Neon habe ich gelernt, dass es schön ist, gemeinsam mit anderen in seinen Glauben zu wachsen.
Bei Neon beeindruckt mich, mit wie viel Liebe ihr miteinander umgeht, wie warmherzig Gäste empfangen werden und dass Helga euer Ehrenmitglied sein darf.
Bei Neon habe ich gelernt, wie spontan und zuversichtlich der Heilige Geist wirken kann.
Als ich das erste Mal bei Neon war, hat mich positiv überrascht, dass ich so herzlich aufgenommen worden bin und man mir das Gefühl gegeben hat, dass ich zu Hause bin.
Bei Neon habe ich Gemeinschaft, Freundschaft, Bench-Freunde, Berufung und Liebe gefunden.
Du kannst mit den Menschen lachen, tanzen und auch singen. Also wirklich eine sehr schöne Atmosphäre.
Hi. Hi. Hört ihr mich?
Nein.
Ah, jetzt hört ihr mich. Hi erstmal. Wir sind Elena, Chiara und Joelle. Und ja, wir sind 3/5 des Leitungsteams von Neon. Wir haben noch Christoph und Ella. Viele von euch kennen sie bestimmt. Ich weiß nicht, haben wir ein Foto vorbereitet ansonsten. Und wir dürfen euch heute ja, die Vision von 2025 für Neon teilen. Aber vorab dürfen wir starten mit, hey, was ist überhaupt 2024 passiert? Und dafür habe ich ein bisschen was für euch vorbereitet. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, aber lasst uns ein bisschen Klartext sprechen. Und zwar, 2024 haben wir einen krassen Wachstum erleben dürfen. Dafür einmal Applaus. Wir feiern heute Visionstag und das ist so ein besonderer Tag, denn wir wollen nicht nur für das Hier und Jetzt danken, sondern besonders schauen, hey, wo soll dieser Wachstum noch hingehen? Und ja, letztes Jahr sind wir von 25, also meistens 25, auf fast 90 Leute gewachsen. Das ist richtig, richtig heftig. Ich habe das Ganze mal durch so einen Rechner durchgeschossen und das sind 197%, die wir ja wachsen durften. Und das sind 90 Teens, die sich jeden Freitag hier treffen. Das sind 90 Teens, die sich dazu entscheiden, freitags in das Haus Gottes zu kommen und nicht irgendwo anders hinzugehen. Und es ist so eine krasse Message einfach und so ein krasser Standpunkt, die Jugend einfach an die ganze Kirche ja damit aussendet. Und es ist einfach mehr als nur eine Zahl. Es ist ein Zeichen für den Hunger, den Gott in unseren Herzen entzündet hat. Es ist ein Hunger nach mehr von ihm und seinem Reich. Und dieser Hunger, der bleibt halt nicht ohne Antwort. Und sie sind hungrig nach mehr, nach dem, was Gott mit ihnen tun möchte. Viele von ihnen haben die Einladung Gottes angenommen und lassen sich nun nicht nur als Teenager berühren, sondern auch als Leiter und Vorbilder ausbilden. Wir machen gemeinsam eine K5-Ausbildung und viele von ihnen, das sind über 12, haben sich letztes Jahr angefangen, ja, als Leiter auszubilden. Das heißt, die Zukunft wird schon bereits gebaut. Und wir haben so viele neue Berufungen und Gaben erleben dürfen letztes Jahr. Und das ist einfach die Zukunft dieser Kirche. Und das möchte ich ganz, ganz dringend einfach betonen, es ist die Zukunft dieser Kirche. Und wir wachsen. Wir wachsen wöchentlich und es ist so ein starkes Zeichen von Gott einfach, dass er diese Jugend, diese Kirche nicht klein halten möchte. Wir wachsen wöchentlich um 4 bis 5 Personen. Meine WhatsApp-Gruppe, die wir erstellt haben, die platzt förmlich und es ist so Hammer, weil der Raum fängt an zu platzen. Und wir sind schon von hier oben in der Kaffee-Lounge, wo wir noch ja, vor den Sommerferien reingepasst haben, nach unten gewandert, um nach dem Gottesdienst einen Hangout zu feiern. Und auch der Raum fängt an zu platzen. Es wird immer knapper und es wird weiter wachsen. Und deswegen wird, wenn Joe gleich weiterreden wird über die Vision, natürlich haben wir auch ein paar Wünsche für die Zukunft. Und im November haben wir den nächsten Meilenstein erlebt, denn viele von ihnen haben sich taufen lassen. Und damit einfach ein klares, sichtbares Zeichen gesetzt, dass ihre Entscheidung für Jesus besteht. Und das ist nicht nur der Anfang, das ist der Anfang und nicht nur das Ende. Und in 2024 haben wir auch so viele Heilungen erlebt, sowohl körperlich, geistlich als auch seelisch. Wir haben letzte Woche einen Dankgottesdienst gefeiert und die liebe Joda hat ihr Zeugnis mit uns geteilt. Aber wir haben noch so viele Dinge mehr erlebt, die einfach ja, noch nicht erzählt wurden, aber so in die Welt rausgeschrien werden müssen im nächsten Jahr. Und da sind wir so dankbar für. Wir haben so viele Teens erlebt, die von Angststörungen befreit wurden, die Heilung in ihren Familien erlebt haben, die körperliche Heilung erlebt haben. Und auch das möchten wir einfach weiter teilen und weiter unterstützen. Und genau, doch mit all diesen Segnungen kommen halt Herausforderungen. Und wir stoßen an unsere Grenzen und Gott möchte nicht, dass wir klein bleiben. Und weil wir weiter möchten, dass diese Familie wächst, weil wir weiter möchten, dass diese Familie, die über Freitags hinausgeht, ihr habt es in dem Video gesehen, wenn wir irgendwo unterwegs sind, in anderen Jugenden, wenn wir alleine nur irgendwo Fußball spielen gehen, wir sind immer so eine starke Familie und wir wollen, dass die weiter wächst, brauchen wir natürlich Hilfe. Und Joe macht auch gerne weiter mit der Vision.
Jawohl. Die Jugendarbeit ist das Fundament für die Zukunft unserer Gemeinde. Okay, ich war noch nicht das Ende. Jugendliche stehen vor Herausforderungen, die oft Orientierung, Halt und Perspektive erfordern. Als Gemeinde haben wir die Möglichkeit, ihnen Räume zu schaffen, in denen sie wachsen, Gott begegnen und ihre Gaben entdecken können. Aber liebe Gemeinde, warum ist Jugendarbeit so entscheidend? Gott beruft Jugendliche. Jugendarbeit schenkt Halt. Aber vor allem, liebe Gemeinde, die Gemeinde lebt von den nächsten Generationen. Was ist unsere Vision? Wir wollen eine Jugendarbeit schaffen, die mehr ist als nur ein Treffen oder ein Programm. Es soll ein Ort sein, an dem Jugendliche ihre Identität entdecken, Gaben entfalten und Gemeinschaft erleben mit Jesus Christus. Unsere Vision reicht dabei über die Grenzen von Langenfeld hinaus. Wir träumen davon, dass auch Leverkusen ein Teil dieser Bewegung wird. Dass auch Leverkusen von jungen Menschen oder beziehungsweise von Jesus begeistert werden kann. Und was ist, Gemeinde, was brauchen wir dafür? Damit diese Vision Wirklichkeit wird, brauchen wir Unterstützung von euch. Konkret möchten wir einen Jugendpastor einstellen in Zukunft, der unsere Jugendliche begleitet, sie fördert und langfristig geistlich leitet. Diese Rolle entscheidet, um die Jugendarbeit nachhaltig zu gestalten. Ich betone das sehr, weil wir machen das alles ehrenamtlich hier, wir fünf. Und wie Chiara auch gerade eben gesagt hat, es ist wirklich sehr kraftraubend. Aber es ist auch ein großer Segen, nicht falsch verstehen. Ja. Aber wir brauchen jemanden, der das ist ein 24-7-Job, weil junge Menschen haben reale Herausforderungen Tag für Tag. Und dafür müssen wir beten als Gemeinde und dafür muss auch jemand berufen sein, diese Jugend zu leiten. Liebe Jugend, macht euch keine Sorgen, wir werden immer dabei sein, unterstützend. Ja? Denn ihr seid ein Segen, ihr seid die Zukunft. Das natürlich erfordert aber auch finanzielle Mittel. Doch diese Investition wird Frucht tragen, liebe Gemeinde. Nicht nur in der Jugend, sondern in den ganzen Gemeinden und darüber hinaus. Und zum Schluss möchte ich gerne sagen, die Zukunft liegt in den Händen der nächsten Generationen. Es liegt an uns, ihnen eine Grundlage zu geben, auf der sie bauen können. Und mit dem Psalm 78,4 möchte ich gerne abschließen. Das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Amen. Vielen lieben Dank. Amen.
Wir feiern euch, was ihr leistet und wie ihr euch reinhängt in das Ganze. Ich bekomme das ja leibhaftig jeden Tag irgendwie mit und es ist einfach schön zu sehen, dass das Früchte trägt. Und ihr habt schon gesehen, Arbeiter, ne, ist so ein Thema, Arbeiter für die Ernte. Und betet mit uns, dass Gott hier Türen öffnet, denn wir finden diese Leute nicht auf der Straße. So, Simon, jetzt darfst du schon mal nach vorne kommen. Wir haben etwas, was in unserer Kirche genauso Bedeutung hat wie die Jugendgruppe, was auch die Zukunft unserer Kirche beinhaltet. Nämlich wir wollen eine Kirche nicht mit Kleingruppen sein, sondern aus Kleingruppen. Kleingruppen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gemeinde. Und wer zukünftig nicht in einer Kleingruppe ist, der wird das meiste verpassen von dem Leben, was Jesus geben will. Weil einfach der Gottesdienst das gar nicht leisten kann, was wir an vielfältigen Dingen haben. Und Simon, du bringst uns mal auf den Stand, vor allem, was wir jetzt erwarten können und wie da der Ausblick ist.
Yes, sehr gerne, vielen Dank. Ich möchte einmal vielleicht einsteigen mit einem Bild, was Gott mir gegeben hat, als ich mich auf die Prayer Night vorbereitet habe, wo wir auch für unsere Kleingruppen beten durften. Und es war einfach, dass wir es gesehen haben, wie schon die frühen Gemeinden zusammengekommen sind unter der Woche, in den Häusern sich getroffen haben. Und es steht in der Bibel, dass wir einander schleifen, wie Eisen schleift, schleifen wir einander unseren Charakter und helfen uns unter der Woche, wenn wir uns in den Häusern treffen, gegenseitig Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist auch einfach diese Vision von Gott für diese Gemeinde, dass wir uns unter der Woche treffen und der Leib, der hier sonntags zusammenkommt, von Woche zu Woche Jesus ähnlicher wird. Und deshalb soll es in 2025 so einfach wie möglich sein, Teil einer Kleingruppe zu werden oder eine zu gründen. Wir planen in Kürze, dass wir alle zusammenkommen, die irgendwie Bock haben, auf Kleingruppe zu leiten oder das auch schon tun und wollen gemeinsam diese Vision von Gott erkunden. Im Februar starte ich gemeinsam mit der lieben Birgit, da in der Mitte sitzt sie, eine offene Kleingruppe. Das heißt, eine Kleingruppe für jedermann. Jeder kann jederzeit an dieser Kleingruppe teilnehmen, damit es keine Situation gibt, wo jemand sucht und kein geistliches Zuhause findet. Und die wird heißen, ganz passend, und die findet ihr unter dem Namen Unterwegs mit Jesus. Und wir gründen Jüngerschaftskleingruppen, weil wir nicht stehen bleiben wollen ab dem Zeitpunkt, wo wir sagen, ich übergebe mein Leben jetzt Jesus, sondern wir wollen weiter mit ihm gehen und uns mit ihm verändern lassen. Und wir arbeiten auch daran, dass wir direkt am Start der Woche für jeden Kleingruppenleiter einen Input zur Verfügung stellen. Der basiert dann auf der Predigt, die am Sonntag vorher war, und da bin ich beruflich so ein bisschen vorbelastet. Dann nehmen wir tatsächlich KI und sind in der Lage, das, was wir vorne sonntags gehört haben, aufzubereiten, damit ihr das benutzen könnt. Weil ich weiß ganz genau, Kleingruppe leiten kann auch mal ein Stressfaktor sein, wenn man sich unter der Woche vorbereiten muss. Viele von uns arbeiten, sind unter der Woche beschäftigt mit der Familie. Und das soll es einfach erleichtern, Kleingruppe auch anleiten zu können. Und weil wir gemerkt haben, wie schwierig es sein kann von dem, oh, ich merke, ich brauche Gemeinschaft unter der Woche, ich möchte in eine Kleingruppe, da reinzukommen, haben wir, und das findet ihr ab der kommenden Woche auf der Homepage, einen Kleingruppenfinder aufgebaut. Das heißt, ihr könnt ihr einfach, seht die Übersicht, was ist auch noch frei, was gibt es für Kleingruppen in der Gemeinde, und könnt euch mit 2, 3 Klicks dann melden, wenn ihr Bock auf eine Kleingruppe habt. Und, weil der persönliche Kontakt natürlich auch nicht zu kurz kommen darf, stehe ich ab heute regelmäßig im Foyer und freue mich einfach auf eure Fragen zum Thema Kleingruppen. Dankeschön.
Also, wenn ihr Simon noch nicht kennt, Simon Schmitz ist euer Ansprechpartner, der Hauptansprechpartner für Kleingruppen, Joelle und Andreas, ihr wolltet noch ganz kurz auch etwas sagen. Ihr steht nämlich auch im Foyer und wollt Menschen einladen zu was ganz Besonderem. Und worum geht's da?
Ja, es geht ja, um
wir
Lobpreis.
Wir haben nicht so viel Zeit, deswegen.
Ja. Ne? Wir machen es schnell. So, wenn ich sage, Lobpreis ist mehr als Musik, würde ich sagen, es stimmt? Ja. Jawohl. Und mit Lobpreis können wir Gottes Größe und seine Liebe und seine Treue zeigen. Warum Lobpreis? Und da habe ich drei Punkte aufgeschrieben. Wir wurden geschaffen, um Gott zu loben. Lobpreis bringt uns in Gottes Gegenwart. Lobpreis verändert uns vor allem. Und wir haben gedacht, okay, und das ist eine Einladung an die Gemeinde, wir wollen im Lobpreis auch wachsen, aber vor allem, wir haben hier unter uns so viele Begabungen und so viele Talente, die sich noch verstecken. Und da haben wir gesagt, wir wollen auch dafür die Leute an die Hand nehmen. Und dazu möchte Andreas ganz kurz was sagen.
Also es wird so sein, dass eben hat der Fritz ja schon heute Morgen angekündigt, dass es Next Steps geben wird. Unter anderem bei Next Steps 2 geht es, glaube ich, um Begabungen.
Ja.
Ne? Wer also entweder schon weiß, dass er eine Begabung oder in der Richtung hat oder sie zum Beispiel nächste Woche dann entdeckt. Es wird am 8. Februar, das ist ein Samstag um 11 Uhr, wird es hier einen Workshop geben zum Thema Lobpreis, wo wir nochmal erklären werden, was ist das eigentlich, was gehört dazu. Ne? Lobpreis ist mehr als Lieder singen, da steckt noch viel, viel mehr dahinter, zu erklären, was steckt dahinter. Und nach diesem Workshop-Termin wird es auch wieder regelmäßig hier einen Termin geben, wo wir gemeinsam proben werden. Ihr habt das eben gemerkt, ich habe den Anfangston nicht direkt gefunden. Das geht durch Proben und Üben, funktioniert das dann immer wieder und immer besser. Von daher, es braucht auch keine Angst haben, wenn man sich jetzt meldet, dass man nächsten Sonntag dann direkt hier alleine stehen muss, sondern wir führen euch da langsam ran. Ihr könnt einfach mit uns gemeinsam üben und ausprobieren und wir wollen euch da ja, eine Unterstützung, eine Hilfe sein, um, wenn ihr sagt, das ist meine Berufung, da möchte ich was machen, ich hatte schon immer Lobpreis auf dem Herzen, dann meldet euch gerne bei uns, auch Joelle und ich werden draußen irgendwo im Foyer stehen, sprecht uns einfach an, die Esther steht da hinten, die darf man auch gerne ansprechen, ja, Nathalie, Ebi, all die dürft ihr gerne ansprechen, dürft euch melden und wir freuen uns, wenn möglichst viele, die das auf dem Herzen haben, am 8. Februar um 11 Uhr dann auch noch hier hinkommen. Aber den Termin schreiben wir bestimmt auch noch mal irgendwo auf. Könnt ihr im Telegram-Kanal sehen, unter den Wocheninformationen. Das wird an der Stelle da kommen. Und wir freuen uns auf viel, viel mehr, die mitmachen, damit das nicht so funktioniert wie mit Joelle. Ich glaube, heute ist das erste Mal seit 5 Wochen, 6 Wochen, wo du nicht spielst.
Ja.
Ne? Also wir brauchen auch hier Arbeiter und Arbeiterinnen, die mitmachen und dabei sind.
Und genau da möchte ich dich einladen. Verstecke dich nicht. Lasst uns zusammen diesen Schritt gehen, als Gemeinde auch, und dass wir auch für diesen Workshop beten können. Und zum Schluss möchte ich gerne Psalm 150,6 nochmal zitieren. Alles, was lebt, lobe den Herrn. Lobt den Herrn, Halleluja.
Genau so. Ihr habt im letzten Jahr fleißig gespendet, auch für Stefan Beger. Und dadurch konnten wir das, was wir im Jugendbereich jetzt im Moment nicht haben, im Kids-Bereich tun, dass wir eine 40%-Stelle haben für den Kinderbereich. Und was so passiert ist, das könnt ihr so ein bisschen auf diesen Fotos sehen, da sind übrigens schon die nächsten Lobpreiser zu sehen, also mir ist das schon aufgefallen, die sind schon alle dabei und das wird auch so sein, dass aus den Kids heraus da einige dabei sein werden, aber auch für viele andere Dinge. Und ihr solltet wissen, dass das auch wächst, so wie die Jugendgruppe und dass unser Team am Limit ist. Und sich freut, wenn du die ganze Zeit schon gedacht hast, es wäre mal richtig cool, den Kindern auch was Gutes mitzugeben, dass du dann nicht länger wartest, sondern auch dich gerne an uns wendest. Du kannst im Zweifel immer eine Kontaktkarte ausfüllen und sagen, beratet mich mal und erklärt mir mal, was ich da tun muss. Und wir laden euch ganz, ganz herzlich dazu ein. Aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen Räume für unsere Kinder. Und ihr seht, die sind da unten und haben da ein Kinderworship. Und hier ist die Hütte auch ziemlich voll und wir wissen einfach nicht mehr, was wir machen sollen. Und deswegen müssen wir Baumaßnahmen beginnen, damit wir einfach mehr Raum schaffen, damit wir hier das, was im Haus ist, optimal ausnutzen, dass wir vielleicht was anbauen. Und deswegen meine Bitte an euch, nehmt das ins Gebet mit, aber auch in euer Portemonnaie, denn das wird nur möglich sein, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten und sagen, wir wollen, dass diese Kids eine Zukunft haben und die sollen nicht blockiert werden durch mangelnde Räume oder durch zu wenig Arbeiter. Jesus hat das schon alles gesehen und Jesus' Herz ist bewegt davon, wenn er das sieht, wie alle sich dort einbringen und sagen, wir sind am Limit angekommen und wir brauchen den nächsten Schritt, wir brauchen Next Level und das können wir nur alle gemeinsam erreichen. So, der mag noch nicht so richtig. Ich komme nicht weiter. Ich möchte einfach selber nochmal drücken. Ist der Fokus da? Kannst du nochmal eine weitermachen? Dankeschön. Wir haben vor einem Jahr in Leverkusen etwas gestartet, was einfach großartig unterwegs ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was Gott tut, aber auch in das, was wir noch vorhaben. Warum erzählen wir das hier? Wir sind eine Kirche an aktuell 2 Standorten und wir wünschen uns, dass noch mehr Standorte entstehen. Und immer, wenn Leute erzählt haben, wir haben da auch einen Standort in Leverkusen, die treffen sich da im Scala, dann ist es vielleicht für dich gar nicht im Moment aktuell, aber vielleicht für deine Freundin, für deinen Freund, für deine Familie, für die Menschen, die dort wohnen. Und du kannst einfach konkret anbieten und sagen, da findet auch ein Gottesdienst der Livekirche statt. Und unser Ziel ist es, dass es nicht nur Langenfeld und Leverkusen ist. Es ist nicht nur unser Ziel, es ist Gottes Ziel, dass es auch noch weitergeht. Und Felix wird uns in 3 Minuten eben mit hineinnehmen in das, was in Leverkusen passiert und was da noch passieren soll. Dazu Film ab.
Wir schauen dankbar zurück auf 2024 in Leverkusen. Der Campus hat sich toll entwickelt. Wir staunen darüber, was Gott alles getan hat. Angefangen von den Gottesdiensten, die wir alle 2 Wochen feiern durften. Das sind über 25 Stück. Und im Schnitt haben wir so zwischen 60 und 65 erwachsene Menschen begrüßen dürfen und so 10 bis 15 Kinder. Und das ist super für ein erstes volles Jahr als Campusgründung. Man ist ja wie in so einer Startup-Phase und dafür sind das echt tolle Zahlen. Viele von diesen Menschen sind neu dazugestoßen in Leverkusen. Also die hatten vorher noch gar keine Verbindung zur Livekirche und das ist richtig, richtig cool. Vor allem auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir hatten in jedem Gottesdienst, würde ich sagen, 10%, 15% Erstbesucher, Menschen, die neu waren oder die den Glauben noch gar nicht kennen. Und das begeistert uns natürlich auch. Wir durften außerdem sage und schreibe 6 Taufen feiern bei 2 Taufgottesdiensten. Wir haben im Scala getauft in unserem kleinen Taufbecken. Das war auch auf jeden Fall 2 Highlights dieses Jahr. Wir durften einen Alpha-Kurs starten zum ersten Mal. Wir durften einen Jüngerschaftskurs durchführen. Wir haben eine erste Neon-Kleingruppe gestartet mit Jerry, der das richtig, richtig gut macht als Leiter. Ja, wir staunen einfach, was Gott alles so angestoßen hat. Und Highlights war natürlich auch unser einjähriges Jubiläum und auch unser erster Weihnachtsgottesdienst in Leverkusen. Bei beiden Gottesdiensten durften wir weit über 100 erwachsene Personen begrüßen. Und das ist natürlich auch mega cool. Also Gott hat wirklich viel getan, das sind jetzt alles nur Zahlen, aber er hat natürlich auch ganz, ganz viele persönliche Geschichten mit den Menschen geschrieben. Für uns steht eine ganz existenzielle Veränderung an, denn ab heute, dem 12.01., werden wir in Leverkusen wöchentliche Gottesdienste feiern. Ihr dürft gerne mal applaudieren. Wir werden wöchentliche Gottesdienste feiern. Wir werden uns doppelt so häufig sehen wie bisher. Wir können mehr Beziehungen bauen. Wir können mehr zusammenwachsen. Ich hoffe, dass dadurch echt nochmal eine neue Dynamik reinkommt. Aber natürlich brauchen wir wirklich Unterstützung. Du kannst sehr gerne für uns beten, vor allem für den Kids-Bereich, für den Jugendbereich und für den Lobpreisbereich. Das sind so die Bereiche, die noch deutlich mehr Manpower brauchen. Wenn du dich berufen fühlst, wenn du ein Herz dafür hast, dann kannst du sehr, sehr gerne auch mithelfen. Du kannst einfach auf mich zukommen oder andere Leiterinnen und Leiter aus Leverkusen. Vielleicht willst du auch nur für eine bestimmte Zeit mitarbeiten. All das wäre eine großartige Starthilfe, die wir auch im Moment absolut gebrauchen können.
Und dann komme ich zum letzten Punkt. Es geht auch um Langenfeld. Und wir sind so dankbar. Wir haben mehr Taufen in diesem Jahr 2024 gehabt, als ich mich jemals erinnern kann. Und ich bin schon lange hier in dieser Kirche und wir haben so viele Menschen taufen dürfen. Wir haben eine positive finanzielle Entwicklung. Wir haben im Jahr 2023 schon gedacht, wow, wenn das so weitergeht, dann sind wir vielleicht in 3 Jahren pleite. Aber es ist wirklich gut geworden, weil ihr ja einfach gesehen habt, dass Dinge getan werden können. Und wahrscheinlich hat Gott vielen von euch einfach etwas aufs Herz gelegt. Ich hatte Toni gefragt, habe gesagt, wie viele Erstbesucher hatten wir denn hier? Und sagt, wir hatten bestimmt 300 Erstbesucher hier in Langenfeld und 100 Erstbesucher in Leverkusen. Wie schön, dass Menschen das erste Mal kommen. Und ihr seht schon, wo sollen die alle hin? Das wird nichts. Ne? Also da braucht man nicht lange nachzudenken, dass wenn Jesus das sieht, dann ist er schon wieder in Tränen ausgebrochen und sagt, ja, da sind jetzt Menschen, die würden gerne sich in einen Gottesdienst setzen und würden gerne diesen Gottesdienst miterleben, aber die können nicht. Und das bedeutet, wir brauchen Platz in diesem Haus und wir brauchen einfach Ideen und auch Unterstützung dabei, was auch immer nötig ist, dass wir hier Platz bekommen, dass wir vielleicht erstmal mit einem Overflow arbeiten, dass man eben noch weitere Plätze schafft. Dazu müssen wir auch mit den Kids entsprechend arbeiten, weil wir können die nicht einfach da vertreiben und sagen, so, dann kommen wir da eben und die Kinder können bleiben, wo sie sind. Und was auch eine Lösung sein kann, ist natürlich, dass man mehr Gottesdienste anbietet, damit mehr Menschen einen Platz finden. Immer wenn wir eine größere Auswahl anbieten, werden auch mehr Menschen eine Wahl treffen. So ist das. Und betet dafür. Und wenn du dich berufen fühlst und sagst, ich kann mir das vorstellen, vielleicht in ein zweites Team zu gehen. Wir haben in Leverkusen das ganz bewusst so gemacht. Ihr merkt eigentlich gar nicht, dass wir in Leverkusen so eine starke Kirche aufbauen, weil das hier nicht ausblutet, weil wir bewusst ein zweites Team aufgebaut haben. Und so kann man das auch mit einem zweiten Gottesdienst machen, wenn wir ein zweites Team aufbauen, dass nicht diejenigen, die eh schon am Limit sind, noch stärker am Limit sind, dann können wir auch mehr Platz schaffen. Und wir setzen damit einen Gegentrend zu dem, was andere gerade tun. Esther Zanders hat mir einen Link geschickt zu einer Arte-Dokumentation und ich habe da mal so reingeklickt und dann wird da drin genau beschrieben, wie Bauprojekte jetzt in Kirchen gemacht werden, wie man aus einer Kirche eine Turnhalle macht, wie darin Fußball gespielt wird und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, wow, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ich funktioniere zu Hause meine Küche um und sage, da koche ich jetzt nicht mehr, sondern da mache ich mein Gaming-Zimmer raus, den Kühlschrank behalte ich noch, da sind dann meine kalten Getränke drin. Dann wird irgendwann was passieren, dann werde ich verhungern. Dann wird die Kirche an dem vorbeigehen, wozu ihr eigentlicher Zweck ist. Und der Zweck von einem Kirchengebäude ist nicht, dass man darin Fußball spielt. Der Zweck von einem Kirchengebäude ist, dass wir Gott anbeten, dass wir ihn erleben, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen und so wie hier Menschen Jesus finden und dass jugendliche Kinder alte und internationale Menschen kommen, dass jeder kommen kann und das erlebt. Und deswegen ist unsere Vision auch eine andere. Also wir nehmen das wahr und sagen, das ist eine große Not, aber wir wollen für jede Kirche, die geschlossen wird, eine neue bauen. Und deswegen hat Gott uns ein Bild gegeben. Wir sind wieder bei Visionen. Das haben wir uns nicht ausgedacht und haben gedacht, ach, da könnte man das ja mal so machen, sondern er hat gesagt, ihr werdet eine Kirche sein, die überall Leuchttürme hinsetzt. Diese Leuchttürme, die so miteinander verbunden sind und die in der Dunkelheit Licht schaffen. Und machen wir uns nichts vor, es werden mehr Kirchen geschlossen, es wird dunkler werden und es hilft einfach nicht, wenn du in einem stockdunklen Raum bist, dass du laut über die Dunkelheit schimpfst. Es hilft auch nicht, dass du die wählst dann als Partei, die laut über die Dunkelheit schimpfen, sondern es hilft nur eins, dass wir das Licht anmachen, dass wir Licht sind und dass wir dieses Handy hat so ein kleines Lämplein, das macht jetzt hier gerade nicht viel aus. Aber wenn es hier drin stockdunkel ist, wenn ich das Licht hier ausgemacht habe und es ist draußen stockdunkel, da komme ich hier wunderbar vorbei, ohne dass ich gegen die Stühle remple. Ich bin nicht mehr in der Finsternis. Und Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, damit wir nicht in der Finsternis gehen, sondern das Licht des Lebens haben. Sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis verenden und in der Dunkelheit umkommen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das ist die Botschaft, die wir haben als Kirche. Wir wollen Kirchtürme bauen, da wo welche abgerissen werden. Wir wollen neue Standorte da bauen, wo Menschen keine Heimat haben, wo Jugendliche nicht in ihrer Gegend etwas finden. Du kannst nach Monheim gehen, du kannst nach Hilden gehen, du kannst in Solingen in viele Stadtteile gehen, in viele Stadtteile in Leverkusen, in Köln sowieso, in Düsseldorf, wo auch immer, nach Leichlingen-Burscheid, wo auch immer. Und frag dich, wo eine lebendige Jugendgruppe ist, wo ein Kindergottesdienst ist, wo Menschen das erleben können. Und das hat Gott uns aufs Herz gelegt. Und das ist unsere Vision. Wir werden nicht über die Dunkelheit schimpfen. Wir werden auch irgendwie, habe ich da auch gar keinen Bock drauf, jetzt eine Partei zu wählen, die da laut rum resoniert und glaubt, durch viele Worte was verändern zu können. Wir können was verändern, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen haben und wenn wir verantwortungsvoll umgehen, auch mit unserer Stimme, die wir bei der nächsten Bundestagswahl haben und dass wir ja vor allem das tun, wozu Jesus uns beauftragt hat. Gemeinden gründen statt schließen. Und ich möchte noch auf eine letzte Aktion hinweisen. Hier seht ihr etwas, das ist mit MM33 beschrieben. 2033 ist der 2000. Geburtstag von 2033. Geburtstag von Jesus oder wie auch immer, da wo Jesus, wenn man die 2000 Jahre zurückrechnet, dann ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Und MM33 ist eine Aktion der weltweiten Pfingstbewegung, um 1 Million neue Gemeinden bis 2033 zu gründen. Und stellt euch vor, wir als Langenfelder Gemeinde haben gesagt, da machen wir mit. Da machen wir mit, da sind wir dabei. Und deswegen wird auch das Opfer, was wir heute sammeln, also die Kollekte, die heute gegeben wird, die Spenden, die wir heute geben, wird für MM33 sein. Das ist eine Aktion der ganzen Pfingstkirche in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und wir werden dabei sein, werden das tun. Aber wir werden nicht nur dafür spenden, sondern wir werden auch Gemeinden gründen. Und ich möchte das Worship-Team schon mal nach vorne bitten. Wir haben eine ganze Menge im letzten Jahr erreicht durch deine Großzügigkeit. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken dafür, dass ihr so großzügig wart und euch eingebracht habt, dass ihr gespendet habt, dass zum Beispiel Stefan Beger regelmäßig, jeden Monat kommen Spenden ein für Stefan Beger. Das hilft uns sehr, das Ganze am Laufen zu halten und den Kindern zu dienen. Und ihr habt heute gehört, wir brauchen einen Jugendpastor oder einen Jugendreferent und hier brauchen wir 40.000 Euro in diesem Jahr, um das möglich zu machen. Wir müssen hier umbauen und ausbauen und wir wollen auch, wir sind dabei zu überlegen, Verstärkung zu schaffen in unserer Kirche, gerade für den Bereich Kleingruppen, Fürsorge, Jüngerschaft, also das, was uns allen zugutekommt, was für uns persönlich ist. Und wir haben einen Interessenten, der als Vikar hier in dieser Kirche vielleicht sein könnte und der unheimlich viel mit bewegen kann. Und an der Stelle wollen wir gerne auch die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir nicht sagen, ja, wir würden gerne, sondern wir können. Wir können das tun, weil Jesus unsere Herzen bewegt. Und ich sage das einfach so offen, weil wir das letztes Jahr auch gemacht haben. Das war großartig. Es hat einfach eure Herzen bewegt und das ist unser Wunsch, dass dein Herz bewegt ist und dass wir nicht irgendwie denken, das läuft schon irgendwie mit der Erweckung. Ja, wir haben jetzt gebetet, haben unsere Gebetswoche und dann haben wir unser Ding getan. Das ist ein Baustein. Und der andere Baustein ist da, wo Gott uns ruft oder da, wo er uns aufs Herz legt, für etwas zu geben, dass wir das auch tun. Und ich möchte uns alle einladen, diesem Ruf Jesu zu folgen und möchte uns gerne segnen. Und vielleicht sind hier auch Menschen, die das erste Mal da sind oder die das erste Mal online dabei sind und sagen, ich würde auch gerne erleben, dass Jesus mein Leben verändert. Dann kann ich auch jetzt für dich beten und dich einfach in die Hände Gottes legen. Und du kannst dein Leben in die Hände Gottes legen und sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Schuld, meine Sünde, meine ganzen Anstrengungen, ein besserer Mensch zu werden. Hilf du mir dabei. Und wenn du möchtest, kannst du gerne aufstehen und ich möchte uns segnen darin, dass wir ja erfüllt werden, einfach mit dieser Leidenschaft und mit diesem Herz, das Jesus hat. Jesus, du hast so geweint um dein Volk. Du hast so ein Mitfühlen gehabt, so eine Barmherzigkeit für die Menschen, die in Not waren. Und du hast die ganze Volksmenge gesehen und hast gesagt, sie sind wie diejenigen, die keinen Hirten haben. Und so ist unser deutsches Volk, Herr, so ist unsere Nation ohne einen Hirten, ohne einen Leiter, der sie wirklich ins Leben hineinführt. Und wir bitten dich, Herr, dass wir hier als Kirche zusammen mit den anderen Gemeinden in der ganzen Gegend dein Reich bauen und dass wir bei dir sind, Herr, dass wir deinem Ruf folgen, dass wir das sehen können, was du siehst, dass wir das tun, was du uns tun lässt, Herr, und dass wir beten und geben und tun, Herr, damit Arbeiter in deiner Ernte arbeiten können und die Ernte nicht verloren geht, nicht verkommt, sondern dass sie eingefahren wird und wir vor dem Thron Gottes stehen mit dir. Und ich segne jeden Einzelnen, Herr, der sich auf diesen Weg macht und der sich ansprechen lässt, der berührt ist davon. Danke für alles, was du tust, Herr. Wir schauen voller Erwartung in dieses Jahr. Wir glauben, dass du ein Gott der Wunder tut, Herr. Dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und wenn wir jetzt gebetet haben, Herr, dann kannst du mehr tun als alles, was wir gebetet haben. Du kannst mehr Gelder besorgen, als wir hier aufgeschrieben haben. Herr, du bist viel größer und deine Güte und deine Barmherzigkeit loben wir hier. Und ich segne jeden Einzelnen, Herr, mit deiner Güte, mit deinem Leben und mit deiner Kraft. Amen.